Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Auf den verschiedenen Streaming-Diensten gibt es die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Jetzt auch neu auf Spotify, wo du mit einem Klick eine Sternebewertung abgeben kannst. Ich freue mich über eine Bewertung von dir und danke dir sehr für deine Unterstützung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Nelly begrüßen. Hallo Nelly, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo, ich freue mich auch.
Dann lass uns doch gleich mit der ersten Frage starten. Wer bist du?
Ja, wie würde ich mich denn beschreiben eigentlich? Also ich bin ein freiheitsliebender Mensch, sehr, sehr unabhängig und ich bin sehr sensibel, würde ich sagen, sehr emotional. Ich hinterfrage viele Dinge, bin sehr, sehr selbstkritisch, also meine innere Kritikerin, die hat manchmal eine sehr laute Stimme, aber ich versuche die immer mal wieder zu bändigen und ja auch mal loszulassen und ja allem offen zu begegnen und neugierig zu sein und ja, aber ich habe so in den letzten Jahren gelernt auch, dass alles sein darf und dass ich alles zulassen darf und dass das okay so ist, also ja, mittlerweile bin ich ziemlich ausgeglichen geworden. Das war vor vielen Jahren noch sehr anders. Aber mittlerweile habe ich das echt gelernt, so gut mit Dingen umzugehen und ja, zu merken und in mich auch hineinzuhören, wenn ich so merke, dass ich, also ich bin so grundsätzlich, glaube ich, bin ich sehr oft ziemlich angespannt, aber mittlerweile merke ich das zum Glück und kann dann eben auch entgegenwirken. Ja, das ist ganz gut.
Ja, du hast gesagt, das war vor ein paar Jahren noch anders. Mhm. Was hat sich geändert, dass du jetzt sagst, ich habe gelernt, dass alles sein darf und gelernt, alles zuzulassen?
3 Jahre Psychoanalyse.
Ah, okay, ja.
Ich bin voll im Reflexions- und ja Hinterfragungsgame drin und habe sehr tief in meiner Vergangenheit gekramt. Gesehen, was sehr, sehr, sehr schief gelaufen ist in meiner Vergangenheit und in meiner Kindheit und habe ja da einfach so die Verbindungen in mein jetziges Leben festgestellt, meine Ängste, die Ursprünge meiner Ängste, ja, gesehen. Ich habe tief in den Abgrund geguckt, ja, immer wieder dran gearbeitet, dass das halt, ja, dass das einfach so ist, ich das auch nicht mehr ändern kann, was halt so war in der Kindheit und vor allem auch Jugend. Und ja, dann eben auch ja, immer wieder hingeguckt, immer wieder quasi in der Scheiße gerührt und ja, und gesehen, das ist da, das wird auch bleiben. Es ist die Frage, wie man dann eben damit umgeht. Und ich habe auch schon einige Früchte ernten können, also habe ich gesehen, dass das wahnsinnig hilfreich ist, so diese ganze Therapiegeschichte. Ja, und das, wie sehr sich das Leben dadurch auch verbessert und wie sehr mir das hilft und ja, wie sehr sich diese ganz, ganz harte Arbeit von 2-mal die Woche, 1 Stunde im Deepest Shit Arbeit, wie sich das einfach auszahlt, so, also ganz klar.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich kenne das und ich weiß, wie anstrengend das ist und wie aufwühlend das auch ist. Und wann gab es für dich den Punkt, dass du gesagt hast, ich muss hier was machen? Du hast schon gesagt, also es gab so die jetzigen, also diese Verbindung in dein jetziges Leben und da war irgendwie was und da muss es ja anscheinend einen Impuls gegeben haben, dass du gesagt hast, das geht jetzt nicht mehr so.
Also das fing schon ziemlich früh an. Ich glaube, ich das erste Mal, also ich war mit 15, das hatte sich schon alles sehr somatisiert. Mir war ständig übel. Ich hatte permanent Angst, war dann auch 2 Wochen mal im Krankenhaus, da wurde ich körperlich abgecheckt, da wurde aber nichts gefunden. Und ich habe dann aber gesagt, oder ja, da war ich glaube ich 16, habe ich halt gesagt, Moment mal, dann es muss ja irgendwas sein, so, also wenn ich kein Magengeschwür habe und alles körperlich top ist, so, es ist ja irgendwas so. Und dann habe ich halt mit 16, habe ich mir das erste Mal, war ich bei einem Therapeuten und habe dann aber so gemerkt, also ich hatte da auch depressive Phasen, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach, es geht ja doch. Also da ging es mir dann mal gut für eine Weile und der Therapeut meinte dann auch, also es waren noch diese probatorischen Sitzungen, der meinte dann auch, dass da gar kein Handlungsbedarf besteht, was rückblickend völliger Unsinn ist. Also der hätte sehr, sehr viel besser nochmal tiefer kramen müssen, weil da nichts sich gelöst hat und ich noch weiterhin in tiefer Not war. Ja, ich habe dann, glaube ich, wollte das nicht so wahrhaben, dass ich da eigentlich tatsächlich Unterstützung brauche. Habe dann aber so weitergemacht wie bisher. Ich hatte auch nicht das beste Verhältnis zu meinen Eltern und bin mit 18 dann direkt ausgezogen und habe dann aber gemerkt, dass ich wirklich wahnsinnig depressive Phasen immer wieder hatte. Und dann habe ich damals dann mit 18 mir auch nochmal einen Therapieplatz gesucht. So eine ganz, ganz tolle Therapeutin, bei der ich, glaube ich, so 2 Jahre war oder anderthalb, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war eher so eine Kurzzeittherapie. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Aber ja, trotzdem sind dann noch viele Baustellen geblieben. Das mit der Übelkeit ist geblieben, die Angst vorm Essen. Also ich hatte auch kein gutes Verhältnis so zum Essen, zu meinem Körper, so diese ganzen klassischen Sachen, wie sich das dann eben äußert, wenn es einem innerlich nicht gut geht. Und ja, also genau, immer wieder Panikattacken, ganz fürchterliche, immer wieder diese Angst vor der Übelkeit, Angst vorm Erbrechen, Angst außerhalb zu essen. Also ich hatte Angst davor, irgendwo in einem Restaurant essen zu gehen, weil ich immer wieder dachte, danach wird mir schlecht. Waschen die den Salat ordentlich? Wie ist die Küchenhygiene? Ist das alles? Kriege ich dann ein Norovirus? Bin ich dann sofort krank? Und dann habe ich das vermieden. Über 10 Jahre. Also ich habe jetzt erst vor, ich glaube, Ende letzten Jahres habe ich das. Also gut, ich war dazwischen auch immer mal, konnte ich in einem Restaurant essen gehen, aber ich habe dann immer Angst gehabt danach, dass irgendwas ist. So. Also es war eher so ein, ich muss mich jetzt dazu zwingen, aber ich hatte immer wieder Sorge, scheiße, jetzt irgendwas ist jetzt irgendwie, jetzt merke ich dieses Bauchkrummeln gerade, jetzt da war bestimmt was und hätte ich es vielleicht doch lieber nicht machen sollen und habe mir dann immer lieber mein Mittagessen selbst gemacht, habe auch im Alltag, bin nicht essen gegangen mit Freunden, also ich habe mich drastisch eingeschränkt, ich habe mich quasi selbst gegeißelt und ja, habe immer wieder Angst gehabt und dann Ende letzten Jahres ich glaube, dieses Jahr ist schon das 4. oder 5. Jahr meiner Therapie, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist einfach irgendwie, die Zeit vergeht so schnell, aber letztes Jahr, da habe ich das erste Mal oder habe dann angefangen, okay, ich muss jetzt einfach weil ich mir was Gutes tun will, gehe ich jetzt essen, weil ich das lecker finde, weil ich mir jetzt endlich diese Möglichkeit geben will, halt was Gutes meinem Körper zu tun. Und ja, also ist echt krass.
Ja, total, was irgendwie selbstverständlich wirkt und aber eigentlich gar nicht ist und du dir ja anscheinend echt hart erarbeitet hast.
Also ich habe dann eben, ich glaube im Oktober war es dann so, dass ich war mit meinem Freund im Urlaub und dann ging es halt nicht anders. Dann waren wir am Strand und dann habe ich so gesagt, bei so einer schäbigen Beachbar, okay, ich habe jetzt Hunger, ich esse jetzt hier was und dann scheiße ich drauf. Wenn danach irgendwas passiert, dann ist es so. Aber ich mache das jetzt und dann gar nicht weiter hingeguckt, so gedacht, okay, es wird dir nichts passieren, so jetzt tu es einfach. Ich habe es gegessen und ja, und dann ist nichts passiert und
ja,
das ist krass, also das ist einfach so ein Fortschritt.
Ja, total, ich bin auch ganz berührt davon.
Also ich merke einfach, wie viel, ja, ich finde es so traurig, wie lange ich mich da einfach, ja, so eingeschränkt habe und bin aber auch so glücklich, wie das jetzt einfach geht und ich glaube, ich brauche ganz kurz irgendwie.
Ja, na klar, absolut.
Ja, und ich habe dann eben auch mir einfach immer wieder Sachen bestellt und habe verschiedene Restaurants getestet, hatte dann die Sachen zu Hause und habe dann da auf einmal irgendwie so Hummus gegessen und dachte so, das tut so gut. Also.
Das ist ja wie so ein neues Lebensgefühl, was du dir da irgendwie erarbeitet hast und was irgendwie ja auch lange gebraucht hat, bis es da war.
Ja, Voll. Also das war halt wirklich, ich habe so richtig gemerkt, das schmeckt so gut, das tut so gut, das zu essen. Und das jetzt endlich hinzukriegen und zu sagen, mir passiert jetzt nichts, ich bin jetzt sicher. Und selbst wenn jemand den Salat nicht richtig gewaschen hat, so, ich bin safe. Und dieses Gefühl, das war einfach so ein krasser Schritt. Und jetzt auch so zu sagen, ich muss sagen, ich bestelle jetzt nur noch außerhalb. Ich habe gar keinen Bock mehr zu kochen. Und ja, und scheiß da jetzt einfach irgendwie drauf. Und gestern habe ich auch irgendwie so eine Lasagne gegessen mit Ricotta-Käse und mit Spinat. Und früher hätte ich gedacht, oh Gott, der Spinat, den darf man ja nicht nochmal aufwärmen. Und der Käse, ist der denn auch nicht, dass das mit Rohmilch gemacht wird? So ganz absurde Sachen. Und da denke ich jetzt einfach so, boah, schmeckt einfach geil. Gut, dass ich mir das jetzt geholt habe. So, jetzt esse ich halt jeden Tag für 15 € irgendwie außerhalb. Aber das ist mir egal. Ich kann das jetzt. Und dann war da irgendwie der Salat, dann dachte ich, oh Moment mal, da ist ja noch ein bisschen Erde drauf. Naja, gut, scheiß drauf. Habe ich das Blatt beiseite gelegt und den Rest einfach weitergegessen und dann noch ein Stück Kuchen hinterher. Und das hat so gut getan. Und ja, das ist einfach ein krass, was sich so bewegt hat in dieser Zeit, in diesem halben Jahr jetzt auch. Und was eben besonders krass daran ist, ist, dass das einfach nach so einer, ich meine, Corona und diese ganze Phase, das hat uns alle wahnsinnig erschüttert. Und ich denke jetzt manchmal so, boah, ausgerechnet nach dieser Phase, wo ich so viel Instabilität innerhalb, also in mir erlebt habe und vor allem auch in der Welt, jetzt auf einmal klappt das so. Jetzt habe ich diesen Durchbruch gehabt und krieg das irgendwie hin, krieg meine Panikattacken unter Kontrolle. Denke jetzt nicht jedes Mal, wenn ich mal Bauchkrummeln habe, da ist jetzt irgendwas Schlimmes, sondern bin ganz entspannt und denke so, okay, es geht jetzt gleich wieder vorbei, hast jetzt mal eine Viertelstunde, kommt jetzt vielleicht mal eine Panikattacke und dann ist wieder gut und so. Aber ja, das einfach geschafft zu haben, ist echt krass.
Ich glaube, da kannst du auch wahnsinnig stolz auf dich sein. Also das hast ja auch nur du alleine geschafft, niemand anderes. Nur du hast es geschafft. Und das ist, glaube ich, das, wo du vorhin meintest, das trägt jetzt Früchte. Und jetzt kannst du die endlich nehmen und dir angucken. Und ich fand das gerade total spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, so gerade in dieser Phase der Instabilität und wo irgendwie auch so viel los war, gerade da hast du es jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr geschafft. Was glaubst du, woran liegt es, dass du es gerade das letzte halbe Jahr geschafft hast?
Puh, gute Frage. Also ich glaube, ja, der Großteil ist natürlich eben einfach diese Therapie. Also ich glaube, ohne meine Therapeutin weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Also das klingt jetzt sehr drastisch, aber es war einfach diese intensive, lange Arbeit und immer wieder diese Wiederholungen und immer wieder, dass sie mir klar gemacht hat, dass diese Angst, die ich habe, dass sie nicht von außen da ist, dass das objektiv gesehen Quatsch ist. Also ich glaube, sie hat es auch immer mal wieder so ganz deutlich gesagt. So. Und irgendwann kam das irgendwie so an. Und irgendwann habe ich gemerkt, diese Angst ist innerlich. Und diese Angst hat irgendwo ihre Wurzeln. Und ich kann jetzt aber mit dieser Angst umgehen, weil diese Wurzeln und diese Bedrohung, die ich vielleicht als Kind oder Jugendliche gespürt habe, die ist nicht mehr da. So, das ist was Altes. Die Bedrohungen, die es jetzt gibt, mit denen kann ich halt umgehen. So, ich habe mich einfach dann innerlich sehr, sehr viel sicherer gefühlt. Und also das zum einen eben, dass es jetzt halt zufällig genau dieser Zeitraum, dieses 3-4 Jahre Therapie-Ding jetzt, ist jetzt halt zufällig mit der Corona-Zeit auch zusammengefallen. Aber vielleicht auch, weil ich manchmal so ein bisschen so ein, ach fuck it, die Welt ist sowieso so instabil, also jetzt kann ich entweder durchdrehen oder ich sage, ja, jetzt mache ich halt irgendwas. Ich weiß es nicht so genau, also ich schieb's eher auf die Therapie, dieses Beständige und immer wieder zu sagen, nein, du bist sicher, dir passiert nichts. Also es war ja wirklich schon fast suggestiv so, weißt du, da sitzt dann ganz klassisch so freudmäßig, sitzt da eine hinter dir, die sehr, sehr oft dieselben Sätze gesagt hat und irgendwann sagt dann das Unterbewusstsein, ja gut, okay, naja, dann glauben wir dem. Also,
Aber ich finde, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, manche Menschen haben so das Gefühl, okay, ich verändere etwas und das geht dann von heute auf morgen. Aber ich, ne, dass diese Veränderung Zeit braucht und dass man geduldig mit sich und dass es Wiederholungen braucht und dass ich auch immer mal wieder die Themen immer wieder, also ich merke das auch, dass ich so in meinem Leben Themen immer wieder bespreche, aber ich merke auch, dadurch verändert sich auch erstmal was. Als würde ich dieses Thema immer mal wieder drehen, wenden, ich gucke es mir von Weitem an, von nah, aber dass es genau das braucht. Also das ist ein Prozess, aber es passiert nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so ein Fingerschnippen.
Ja, ja, absolut. Und vor allem, dann hat man es kognitiv mal verstanden und denkt so, ja, ist ja alles logisch. Hä? Warum habe ich denn jetzt immer noch Probleme damit? Aber bis das irgendwann mal so richtig tief im Herzen und in der Seele so, also ich bin esoterisch überhaupt nicht angehaucht, aber ich glaube sehr stark an dieses Ganze, ich meine, das ist ja neuronal alles miteinander, diese Emotionen und diese, vor allem Angst ist halt so stark. Und wenn man vor irgendwas als Kind oder Jugendliche so dolle geängstigt wurde, das gräbt sich so fies tief ins Gehirn ein, dass das wieder reaktiviert wird, wenn nur irgendwas, irgendeine Verunsicherung einen mal wieder daran erinnert. Und dann ist alles wieder da, diese ganz alte Scheiße, die überhaupt nichts mit dem Hier und Jetzt quasi zu tun hat. So. Und ja, und das zu überschreiben, das braucht eben wahnsinnig viel Zeit. Also ich war früher, glaube ich, auch sehr, sehr ungeduldig mit mir, weil ich das eben so von Haus aus, also so das ganze Mutterbeziehungsthema, also meine Mutter war halt sehr ungeduldig mit mir und da habe ich einfach so gemerkt, das bin ich mittlerweile oder war ich dann auch, aber dann habe ich gelernt, so nee, Moment mal, alles braucht seine Zeit, es ist ein Prozess und manchmal geht man zwei Schritte vor und dann wieder drei zurück und es ist halt so und ich glaube, das zu akzeptieren ist auch so eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und dass es eben dann manchmal gut funktioniert, man das alles hinbekommt, aber dann eben auch immer mal wieder, ich glaube auch in 10 Jahren werde ich immer mal wieder denken, ich würde jetzt irgendeinen Rückschritt machen, aber auf lange Sicht gesehen und vor allem dieses Ding mit dem Essen, also du hast ja eben gemerkt, wie krass tief das so bei mir, was da alles so hochkommt, ne? Und da sehe ich dann, also wenn ich dann zurückblicke, dann denke ich mir immer wieder, boah, Moment mal, das hast du geschafft und das hat dich so lange belastet, so, du wirst mit so vielen Dingen klarkommen, wenn du das geschafft hast. Also, ja.
Ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen einen Schritt zurück, aber es ist zumindest ein Schritt. Also wir bewegen uns und wir machen das. Genau, und es ist in Bewegung. Und was du vorhin noch meintest mit diesen Reaktionen, wenn man so eine große Angst hat, und auch gesagt hast im Gehirn, manches kann man nicht steuern. Das ist einfach wie so ein Schalter, der sich umlegt. Und das zu erkennen, ich habe da jetzt gerade zu dieser Verbindung, ich kann das nicht steuern. Ich habe da einfach die Macht nicht. Da ist irgendwas in meinem Gehirn verknüpft, was ich irgendwie nur durch lange Zeit der Aufarbeitung irgendwie lösen kann. Und das war zum Beispiel auch für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, das zu verstehen, ich kann dieses Verhalten gerade nicht steuern. Das ist etwas, was du gesagt hast, was in der Vergangenheit passiert ist. Und da braucht es nur mal einen Geruch, irgendein Wort, irgendetwas und zack, du bist da wieder. Und das ist das eben, dass es lange Zeit braucht, um das irgendwie aufzuarbeiten.
Ja, genau. Also sich dem auch so ein bisschen das einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist jetzt so, alles, was ich jetzt tun kann, ist gut zu mir zu sein. Und das, einfach zu sagen, okay, also wenn da jetzt eine Panikattacke kommt und es völlig irrational erscheint, so, es ist in dem Moment, ist da einfach eine Not und die hat irgendwo ihren Ursprung. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich beruhigen? Wie kann ich irgendwie Verständnis aufbringen für mich? Wie kann ich erstmal rauskommen aus der Situation? Und später kann ich immer noch rational darüber nachdenken. Aber erstmal so dieses ganz basale, emotionale, so dieses Gefühlige einfach auch zu akzeptieren und sein zu lassen so und nicht mit dem Hammer draufzuhauen und zu sagen, ja, nee, das darf jetzt nicht sein oder so, weil das ist echt Quatsch, das ist Gift. Also da kommt man dann auch nicht raus auf Dauer so. Das geht einfach, also es geht nicht von heute auf morgen weg, wie du schon gesagt hast.
Ja. Wie war das für dich irgendwann zu verstehen, ich war in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, war ich in großer Not. Wie war das, das irgendwann für dich zu begreifen?
Das war richtig hart. Also, ja, wow, was für tiefe Themen hier. Also es war erstmal, ich habe lange gebraucht zu merken, also ich glaube, ich hatte da sehr, sehr viele Mauern um mich herum, einfach um mich auch zu schützen und da nicht, das so hochkommen zu lassen. Das war wie so eine Festung einfach, die einfach nicht wollte, dass das da rauskommt und dieser Horror jetzt an die Oberfläche kommt. Das heißt, es ist erstmal die ersten 2 Jahre, glaube ich, auch in der Therapie nicht besonders viel emotional bei mir passiert. Ich war da sehr kontrolliert, ich war sehr rational und habe das nicht hochkommen lassen. Und ich glaube, ich habe auch die ersten 2 oder 3 Jahre nicht geweint in der Therapie. Das war jetzt erst, ja, auch, keine Ahnung, ja, nach 3 Jahren oder so habe ich das erste Mal richtig, richtig bitter heulen müssen, weil diese Erkenntnis zu sehen, man war einfach wirklich in Not und man konnte nichts dafür. Und ich habe dann auch immer diese Vorstellung gehabt von mir als Kind und als Jugendliche, wie ich mich da teilweise gefühlt habe und das überhaupt nicht einordnen konnte und immer dachte, dass es an mir liegt und ich sei falsch und so weiter. Nee. Diese Erkenntnis zu haben, boah, das war richtig hart. Also da habe ich echt auch einfach, ja, also erstmal bitter geweint, aber dann eben auch ein unfassbares Mitgefühl mit mir entwickelt, wie das für mich gewesen sein muss. So. Und ich habe da einfach, ich habe mich so in meinem Kopf einfach so dieses kleine Mädchen oder diese Jugendliche, die so verunsichert war, habe ich einfach so fest in den Arm genommen und hatte einfach so wahnsinniges Mitgefühl. Ja, was da alles so für Defizite waren, so auf emotionaler Ebene in der Familie, dass ich als zu sensibel, so diese ganzen Klassiker halt, ne, da bist du zu sensibel, was heulst denn jetzt schon wieder? Als solche Sätze einfach, wo ich so denke, sagt mal, habt ihr sie noch alle? Also sowas sagt man nicht, sowas sagt man zu niemandem, schon gar nicht zu einem verunsicherten Teenager. Und was soll denn das? Ja. Also da bin ich auch wütend geworden und halt so die ganze Klaviatur der Gefühle ist da einfach so hochgekommen und ich habe das nochmal so einfach beleuchtet auch so mit den Augen, wie ich jetzt mich halt jetzt sehe, wie ich auch andere Menschen sehe. Ich würde niemals im Leben zu einem anderen Menschen sowas sagen, so, was heulst denn jetzt schon wieder, warum bist du so sensibel, so. Im Gegenteil, ich würde sagen, hey, cool, dass du so sensibel bist, so, das ist eine Stärke und die Erkenntnis, das war für mich halt auch total neu zu sehen, dass das eben, ja, dass das nichts Schlechtes ist und, ja.
Na, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe bis zu einer gewissen Zeit auch geglaubt, dass was mir widerfahren ist, das, was so passiert ist, es wäre normal gewesen. Das ist normal gewesen und auch so dieses Gefühl, na, das liegt an mir, das ist normal. So, bis irgendwann mal jemand gesagt hat, du Sarah, also das, was da war, ist jetzt vielleicht nicht ganz so normal. Und das war schon ein Stück weit auch eine Erleichterung, dass jemand anderes mal drauf guckt und von außen sagt,
ganz schön hart. Ja, weil vielleicht dann auch so das Gefühl, was man ja eh schon so ein bisschen hatte, irgendwas ist hier komisch, dass das dann von außen auch mal bestätigt wurde und von jemandem gesagt wurde so, ja, du hast recht, deine Einschätzung ist richtig so. Du bist nicht diejenige, die jetzt hier irgendwas verzerrt wahrnimmt und ihren Gefühlen nicht trauen kann. So, das ist auf jeden Fall schon, ja, sowas ist ein super, super wichtiger Schritt so. Aber das ist trotzdem dann weiterhin noch harte Arbeit, weil so lange, wie das halt als normal gegelten hat, das ist trotzdem noch so die Welt. Und dann eben zu sehen, boah, du bist in einer falschen oder in einer verzerrten Welt irgendwie aufgewachsen, das ist einfach so eine Erkenntnis, die tut weh. Also die tut so saumäßig weh. Ja. Und ja, das ist einfach nicht schön, das ist so traurig. Also, ja.
Ja, naja, und das heißt ja gleichzeitig auch, okay, da muss... Oder ja, da braucht es jetzt eine neue Welt. Wie kann die denn aussehen? Also das ist ja auch wieder, wie darf denn jetzt meine Welt aussehen? Und wie kann ich die gestalten? Das sind ja alles so neue Fragen, die das aufwirft. Und es ist ja trotzdem nicht leicht, das Alte irgendwie loszulassen. Und da auch zu sagen, das liegt hinter mir. Manchmal sind das wie unsichtbare Fäden, die so an einen dran kleben. Und man weiß, man will die nicht haben, aber manchmal klebt da halt immer.
Und manchmal
noch etwas,
sind die eben auch so vertraut, ne? Also dann hat man irgendwie so, sucht man sich irgendwie, wobei mir das zum Glück nicht so passiert ist, aber es ist häufig ja dann so, dass dann Leute in ihren Beziehungen zum Beispiel die Dinge suchen, die sie so erlebt haben, die aber eigentlich schlecht für sie waren. Ich habe es irgendwie, ist das bei mir nicht so gewesen. Ich hatte immer schon, glaube ich, ein gutes Gespür dafür, welche Menschen mir in meinem Leben gut tun. So. Also ich hatte. Das muss ich auch sagen. Ja. Ich glaube, dass meine Freundinnen in der Kindheit, so, ich hatte wahnsinnig tolle Freundinnen, denen ich auch schon zusammen im Kindergarten war und die ich dann halt, die mich begleitet haben, die für mich da waren. Das war wirklich, also ich glaube, das war so die Rettung, weil das so meine sichere Basis war und ja, die haben mir so gezeigt, wie es halt auch sein kann und dann vor allem auch deren Familien so, da habe ich auch immer mal wieder gesehen, wie es eigentlich auch sein kann so. Also ich bin in Krefeld aufgewachsen, also eigentlich in Leipzig geboren, dann in Krefeld aufgewachsen und dort bin ich bis zum 12. Jahr Lebensjahr habe ich dort auch gelebt und war dort auf der Schule und ja, da habe ich eben dann auch andere familiäre Verhältnisse so kennengelernt und dann eben ja, gesehen, wie da auch dann teilweise der Umgang sein kann und dann auch gesehen, wie gut mir das dann getan hat, wenn dann irgendwie die Mama von der einen so einfach so ganz liebe Sachen zu mir gesagt hat, so, ich dachte so, das tut mir gerade so, also das habe ich natürlich nicht gedacht, ich habe es nur gespürt, so, dass mir das gerade gut tut, wie sie das so sagt und wie sie irgendwie so was Positives hervorhebt, was ich gerade irgendwie getan habe oder dann einfach so sehr, sehr liebevoll war und da erinnere ich mich halt heute immer noch dran, wie dann diese Mutter vom Markt kam und gesagt hat, ich habe vom Markt französische Elsteräpfel mitgebracht, die schmecken so toll. Und es war einfach so süß. Ich denke da heute auch immer noch dran. Und ja, das war einfach so die andere Seite dann. Und ich will meine Eltern ja auch nicht verdammen oder so. Also die hatten auch ihre guten Seiten und es war auch schön mit denen. Und ja, und ich meine, die haben es halt auch nicht anders gelernt. Ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die man dann hat, dass das ja keine bösartigen Menschen sind, die mit Absicht irgendwas falsch machen, sondern die hatten halt auch ihre Schwierigkeiten und sie wussten es nicht besser und sie haben wahrscheinlich ihr Bestes gegeben oder was sie für das Beste halten, aber man kann da niemanden so von Grund auf beschuldigen, aber es war halt trotzdem nicht okay so und muss man auch sehen so.
Ja. Ja, ich finde auch, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Einerseits dieses Verständnis für die eigenen Eltern oder auch die eigene Familie zu haben und andererseits aber auch zu sagen oder sagen zu dürfen, das ist nicht okay gewesen. Also das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe und das beides darf nebeneinander sein. Und ich glaube, es ist auch gerade, oder mein Gefühl ist gerade, dass es so eine Umbruchsphase ist, dass es jetzt eine Generation gibt, die ganz viel an sich arbeitet, die reflektiert, die in den Dialog mit sich geht und irgendwie guckt, wie bin ich und warum bin ich so und auf die eigene Spurensuche geht. Und das ist natürlich für die Generation unserer Eltern total schwer ist, weil das so eine Generation ist, die sagt, oh, Therapie, da geht man nur hin, wenn man ihn wirklich an der Klatsche hat. Also ich glaube, da gibt's gerade auch so einen Umbruch, der auch nicht leicht ist. Und sich da, glaube ich, auch nochmal neu etabliert, wie können wir jetzt wieder zusammenkommen oder was für einen Weg kann es geben oder gibt es vielleicht auch gar keinen Weg, ne? Und da zu gucken und sich auszuloten. Wie ist denn, wenn ich fragen darf, heute die Beziehung zu deinen Eltern?
Also eher ein bisschen distanzierter. Also da habe ich noch nicht so die Lösung gefunden. Da arbeite ich noch dran, weil ich auch schon merke, da ist noch eine Baustelle. Also wie ich jetzt heute so damit umgehe, es ist halt kein besonders herzliches Verhältnis. Es ist sehr oberflächlich. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Es ist okay, man schreibt sich ab und zu mal, aber auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Und da arbeite ich noch dran, wie ich damit so umgehe, weil natürlich würde ich mir was anderes wünschen, aber die Frage ist halt, ob das überhaupt geht so und ob das nicht ein Wunsch ist, dem ich hinterherrenne und immer wieder gegen eine Wand laufe und mich immer wieder enttäuschen lasse oder ob ich besser erstmal daran arbeite, innerlich das zu akzeptieren, dass das eben so ist und was du eben auch schon gesagt hast, dass es beides nebeneinander existieren darf. Einerseits dieses, es gab auch gute Sachen, so war es halt, aber dann, das ist nicht in Ordnung gewesen so und das so miteinander zu verbinden, das braucht halt auch wieder Zeit, ne? Das ist ja auch so ein Prozess und ja, deswegen ist es immer mal wieder so ein bisschen so ein Verdrängen, glaube ich. Aber deswegen arbeite ich noch dran, so dass das irgendwann mal, dass ich so das Gefühl habe, so ja, es ist okay für mich, ab und zu mal mit denen zu reden und dann aber eben auch wieder nicht. Und jetzt ist es eher so, dass ich öfter denke, scheiße, ich habe mich schon wieder so lange nicht gemeldet. Ich habe ein schlechtes Gewissen, so dieses schlechte Gewissen einfach. Weil da schwingt ja schon wieder dieses, es ist meine Schuld, dass das Verhältnis nicht in Ordnung ist. Und ich muss mir immer wieder sagen, nein, da gehören immer zwei dazu. Und ich reagiere auf bestimmte Verhaltensweisen und von denen kommt auch nicht arg viel. Und ja, aber da dann mit sich ins Reine zu kommen, das, ja, ist gerade noch ist ja. nicht so einfach.
Ja, es kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich denke die ganze Zeit so und habe auch gedacht, das war auch so mein Gedanke, ne, zu so einer Beziehung gehören immer mindestens zwei dazu. Und da kannst du, da kann eine oder einer sich abstrampeln, mhm. wie er will. Und wenn da von der anderen Seite nichts kommt, dann funktioniert es halt nicht. Und wie geht's dir, wenn du merkst, du hast zu deiner Ursprungsfamilie, da ist so eine Distanz da?
Ja, also es ist ja irgendwie schon so, dass da ein bisschen, das ist so ein Loch im Bauch. Also da fehlt schon irgendwas. Es ist, ja, ich finde es halt sehr, sehr traurig in einer gewissen Weise. Aber ich denke mir dann auch immer wieder, man kann es nicht erzwingen und man muss es halt irgendwie akzeptieren. Ich weiß es nicht so recht, aber ja, ich wünsche mir eigentlich was anderes, aber merke auch, dass ich mich da abstrample bei diesem Wunsch und dass ich den niemals, dass das irgendwie so eine Fantasie ist, die ich habe und einfach so ein, ja, also, wo es mir halt öfter auffällt, ist einfach, wenn ich mir immer wieder, wenn ich so sehe, wie es in anderen Familien ist und wie da so der Umgang ist und dann denke ich mir jedes Mal, das hätte ich auch gerne, so finde ich traurig, dass ich das nicht hatte und dann ist immer wieder so, es tut halt weh, also, aber es bringt dann auch nichts, sich immer wieder zu sagen, so, jetzt hätte ich auch gerne, weil das ist halt einfach nicht so, ne, und da muss man sich dann einfach von lösen, von diesem Wunsch, also, und auch einfach sagen, ja, es tut mir leid für mich, was ich nicht habe oder hatte, es ging halt nicht anders, war halt Pech, andere haben andere Pakete mit sich rumzuschleppen und ich habe halt das und sehr, sehr traurig, aber ja.
Ja, ich glaube, das ist das, was du schon mal heute gesagt hast, dieses, das ist ein Prozess und wahrscheinlich wird es ein lebenslanger Prozess sein, weil das ja auch so eine, da ist halt diese Traurigkeit da und da, wie du gesagt hast, dieses Mitgefühl für sich zu haben und auch traurig sein zu dürfen und zu sagen, ich traure da so lange, wie genau, ich das möchte. Oder, ja. Und du hattest ja das vorhin auch schon gesagt, irgendwann, also diese Emotionen, die du hattest, die waren immer gut gedeckelt, die waren wie hinter so einer Festung, hattest du gesagt. Wie war das für dich, als das erste Mal diese Emotionen so aufgebrochen sind? Also du hattest von Wut gesprochen, du hattest gesagt, du hast geweint. Wie war das, als das erste Mal diese Emotionen so aufgebrochen?
Also, ja, es war wie so ein Erdbeben. So ein inneres Erdbeben. Also ich weiß auch noch, dass als mal dann so irgendwie sowas hochkam und ich mich so an bestimmte Situationen auch so aus der Jugend und Kindheit so erinnert habe, dass das halt wirklich, boah, das war einfach so, so gewaltig so. Also ich habe am ganzen Körper gezittert, ich habe geheult. Das ist wirklich, dass ich dachte, ich krieg gerade Brechreiz. Es war ein so überwältigendes Gefühl. Und ja, aber ich habe so gedacht, das darf jetzt sein, es muss jetzt raus. Es war, glaube ich, auch wieder so, ich hatte auch wieder die Stimme meiner Therapeutin im Kopf, was raus muss, muss raus so, es darf sein, lassen Sie alles zu, das ist ein Prozess, es also drücken Sie es nicht mehr zurück, sondern lassen Sie es halt wirklich dann laufen und zu sagen, okay, es ist jetzt kein unbegründetes, ich stelle mich gerade an, weil das Problem hatte ich auch sehr lange, dass ich immer so dachte, ich stelle mich jetzt halt an und dann war da wieder diese innere Kritikerin, die gesagt hat so, naja, also das ist jetzt schon echt lange her, so du musst doch da jetzt nicht heulen, weil da jetzt war, aber dann in den Momenten, als es so hochkam, habe ich gedacht, okay, lass es laufen, das darf jetzt sein und das ging dann halt, weiß nicht, 10 bis 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde und ich wusste dann auch, es geht danach wieder vorbei und danach ist es besser. Mhm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie spinne und verrückt bin, dass ich jetzt hier so von einem Moment auf den anderen auf einmal heule wie so eine Verrückte und danach meinen Alltag weiter nachgehe. So, also natürlich mache ich das nicht auf der Straße oder in der Bahn oder in einem Podcast. Nee, aber sondern je, also wenn man halt sich geschützt fühlt und so sagt, okay, es darf jetzt halt einfach sein so und danach ist auch wieder gut und das ist normal so und ja, und das war halt so dieser Ausbruch und dann aber auch wieder gut, jetzt ah ja, krass, das war jetzt krass so, boah, jetzt bin ich auch müde, schöpft, also puh, dann schaue ich mal, wie ich jetzt den Tag weiter gestalte oder ob ich noch einschlafen kann heute Nacht und Ja, aber ich muss sagen, das so zu akzeptieren, dass das halt so sein darf, dass das mal kurz so ein Vulkanausbruch ist, danach aber das Leben normal weitergeht und dass das sogar gut ist, das hat es mir sehr, sehr viel leichter gemacht. Und das ist eben auch wieder Teil des Prozesses und darf alles sein so. Ich glaube, dass man sich da keine Restriktionen auferlegen sollte so und da sich irgendwie schimpfen sollte, dass man da irgendwie jetzt weint wegen irgendwas, was schon 20 Jahre her ist so.
Also ich musste da jetzt, als du das so beschrieben hast, musste ich daran denken, also einerseits dieses immer stark sein zu müssen und andererseits dieses, das macht man doch nicht. Also das sind ja auch so Dinge, die so unbewusst immer wieder in uns ablaufen und immer wieder uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben, was man macht, was man nicht macht. Und das ist ja auch eine Reise, das so zu durchbrechen und zu sagen, ich mache jetzt, was ich will. Ja. Und wenn ich jetzt hier weinen will, dann weine ich. Und das ist mir doch jetzt scheißegal. Und trotzdem habe ich gerade so gedacht, es gab ja diesen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt lasse ich es zu, was ja ein langer Weg war. Wie ist es dir gelungen, wirklich in dem Moment zu sagen, so ich lasse es jetzt zu und dass es diesen Durchbruch geben konnte? Was glaubst du, was hat dazu beigetragen?
Ja, das ist auch wieder Props an meine Therapeutin, weil wir das sehr, sehr oft wiederholt haben, dass sie eben gesagt hat, so ja, lassen Sie es einfach laufen. So, ich glaube, ich brauchte von außen einfach so einen Anstupser und irgendwie so einen, diesen geschützten Rahmen. Genau, dass das einfach so von außen nochmal so eine Erlaubnis gebraucht hat, zu sagen, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Du darfst das so. Also diese Sache, das ja so, ja, diese Erlaubnis einfach, weil ich es selbst nicht hinbekommen habe. Da war eben quasi meine Therapeutin, die stärkere, die professionelle, die gesagt hat, die mir so die Erlaubnis gegeben hat, so. Und mittlerweile gebe ich sie mir halt selbst. Und das ist, glaube ich, dieser springende Punkt, das erstmal von außen anzunehmen, wirklich zu vertrauen, zu wissen, die ist Profi, die hat hier schon Leute liegen gehabt auf dieser Couch, die hatten ganz andere Sachen, so. Die wird wissen, wovon sie redet. Und wenn die sagt, es ist okay, naja, gut, dann lasse ich das jetzt mal zu und dann gebe ich mir selbst auch die Erlaubnis. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu sagen, so, ja, ich selbst sage jetzt so, es ist okay und ich mache es halt anders. Ich lasse mir nicht mehr von irgendwelchen Stimmen aus der Kindheit quasi sagen, was okay ist und was nicht. So, welche Emotion jetzt angebracht ist in dem Moment und welche nicht. Wenn ich das in dem Moment so fühle, dann ist es einfach so und dann fühle ich das so und alles, ja, und das ist auch okay so. Also dieser eine Satz, es ist okay, ist einfach so mächtig.
Genau, da habe ich auch gerade gedacht, kognitiv kann da ja ankommen, aber das wirklich zu spüren, dieses Okay, das ist gar nicht so einfach, weil nämlich da so viele, dieses Okay spielt ja in so viele Lebensbereiche rein und es ist das aufzubrechen und ich habe auch so gedacht, weil du gesagt hast, deine Therapeutin hat dir die Erlaubnis gegeben und ganz am Anfang hattest du auch gesagt, ich würde nie zu jemandem sagen, du darfst jetzt nicht heulen und ich glaube, das ist das, was wir alle machen können, also auch wenn wir keine Therapeutin sind, aber zu sagen, ey, das ist okay, wenn du jetzt traurig bist und wenn es dir gerade danach ist, dann lass es zu. Du kannst weinen, du kannst wütend sein, du kannst auch einfach mal schimpfen, mal eine Hasstirade loswerden, also andere dazu auch zu ermutigen und einzuladen. Und ich glaube, das liegt schon irgendwie auch in unserer Hand, so diese Muster zu durchbrechen, die es lange gab. Und das meinte ich, glaube ich, auch mit diesem Wandel. Also klar, jetzt nicht immer und überall, aber schon auch irgendwie einladend zu sein und zu sagen, das ist okay. Wir müssen uns nicht immer sozial erwünschen.
Ja, genau. Also solange man niemandem irgendwie schadet. Und ich meine, ja, es ist so auf der Arbeit und sonst wo, da hätte ich das jetzt halt nicht gemacht. Ne? Also es ist halt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass es so ein geschützter Rahmen ist, weil das halt sehr so aktuell ist, die Welt halt auch einfach noch nicht so weit. Aktuell gibt es noch Leute, die sagen, oh, was für ein Weichei. Also mit denen kann ich halt auch nichts anfangen. So, aber die gibt es und das ist dann auch nicht gut für einen, wenn man dann mal endlich den Emotionen freien Lauf lässt und dann ist da jemand, der quasi diese negativen Muster, die man immer erlebt hat, wiederholt und dann ist es so eine Negativspirale und vielleicht sogar eine Retraumatisierung. Also man sollte schon diese Balance wahren zwischen oder diesen gewissen Schutzraum. Also vielleicht kann man das ja so sagen, dass man diesen also dass man ja so einen diesen Schutzraum einfach erweitert und sich diesen Raum nimmt, aber dann auch sagt, okay, hier sind jetzt meine Grenzen so und es muss nicht jeder mitbekommen, so wie es mir innerlich geht und wie ich damit umgehe und was ich wann rauslasse, aber solange man eben diesen Raum hat, ist das ja auch alles gut und ich glaube, dann, wenn in diesem Raum das einfach immer mal wieder rauskommt und man das dann so verarbeiten kann, dann braucht man das auch gar nicht mehr so. Also, ja, keine Ahnung.
Nee, und ich glaube auch, dieses Menschen zu vertrauen, also zu gucken, welchen Menschen vertraue ich und wem, da spielt ja auch, ich habe gerade dran gedacht, so diese Verletzlichkeit eine große Rolle. Also es wird ja immer noch in unserer Gesellschaft Verletzlichkeit als was Schwaches angesehen. Es ist, also du bist total schwach, wenn du dich verletzlich zeigst. Und da braucht es wahrscheinlich, wie du sagst, so okay, einen Schritt nach dem anderen. Und wenn ich es irgendwie zulassen kann und irgendwie meine Freunde, Freundinnen mitnehmen kann, dann ist das wie so ein Stein auf dem Wasser, der wird schon Wellen schlagen. Und es wird irgendwie, ne, das ist so wie so eine Art Vorbild zu sein, aber halt in diesem Schutzraum, wie du es selber gesagt hast.
Genau, genau, ja, das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun, ne? Also, ja, aber auch mit Grenzen. Also manchmal muss man halt ein bisschen tougher sein. Manchmal kann man eben auch das nicht so sich verletzlich zeigen. Das wäre für einen selbst auch einfach nicht gut, ne? Und ja, weil die Welt noch nicht so bereit dafür ist und es wahrscheinlich auch nie sein wird. Und ja.
Meinst du, weil Menschen das dann gegen dich verwenden könnten beispielsweise? Oder was meinst du mit diesem, die Welt ist dazu noch nicht bereit?
Also wahrscheinlich schon, dass halt viele Menschen einfach ihre ganzen Mechanismen innerlich, die so abgehen, die haben es wahrscheinlich einfach noch nicht so durchschaut und nicht jeder ist so reflektiert und manche nutzen es dann einfach aus. Also ich meine, das ist dann auch blöd, wenn dann jemand sich verletzlich zeigt und total ausgenutzt wird von anderen. Also es gibt nun mal einfach grausame Menschen und da muss man auch realistisch bleiben, dass da, ja, also so gewisse Grausamkeiten. Also ich denke jetzt halt nur so daran, dass dann manche Menschen sind vielleicht einfach nur grausam, weil sie Grausames als Kinder erlebt haben. Aber wenn sie es nicht aufarbeiten, bleiben sie halt einfach grausam. Und dann sollte man sich vor diesen Menschen eben auch schützen. Und ja, aber wenn jetzt die ganze Welt durchtherapiert wäre, das wäre eine richtig nice Welt so. Also da weiß ich nicht, ob es dann so jemanden wie Putin geben würde, der irgendwie seine komischen Fantasien, Machtfantasien dann noch so ausbreiten müsste. Ich weiß ja auch nicht, was dem in der Kindheit passiert ist oder was er halt für pathologische Muster da irgendwie fährt. Und deswegen, ja, sowas wird es halt immer geben. Und da wäre man, glaube ich, naiv, wenn man sagen würde, so, dass man sich überall verletzlich zeigen kann oder so. Keine Ahnung.
Ich habe gerade gedacht, bei diesem sich selbst reflektieren, das ist ja aber auch schmerzhaft. Also das ist ja das, was du ja auch beschrieben hast. Man geht ja schon den Weg ein, zu wissen, das wird jetzt schmerzhaft. Das ist anstrengend. Und ich glaube, manche Menschen sind einfach, haben nicht das Gefühl, das vielleicht zu schaffen. Also ganz oft ist ja dann auch dieses, wer weiß, was da alles hochkommt. Also das, ne, was ich nicht sehe, was ich nicht höre, ich gucke lieber weg.
Ja, so ein Selbstschutz einfach, ne? Oder auch so eine Angst. Oder ich meine, manche merken ja vielleicht nicht mal, dass da eigentlich jetzt was schiefläuft, weil sie eben das so, das hatten wir am Anfang mit dem, das ist ja alles normal, aber dann leben sie so in ihrer Welt und dann ist halt niemand da von außen, der sagt, nee, es ist nicht normal, sondern machen das halt weiter und geben es an ihre Kinder weiter und so bleibt es dann halt bestehen. Und ja, das ist dann wahrscheinlich einfach die Realität. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist ein unfassbares Privileg. Also, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit hatte oder habe, so viel Zeit zu investieren, um an meiner Psyche zu arbeiten. So, dass erstens mal gibt es nicht so viele Therapieplätze, wie eigentlich nötig wären, was eine Schande ist, weil sehr, sehr viele Menschen das einfach mal bräuchten. Und zum anderen leben wir halt auch in einem Land, ich musste diese Therapie, also es ist halt von der Krankenkasse übernommen worden, ne? Und das gibt's halt auch nicht in allen Ländern. Die zeitliche, die finanzielle Ressource und so weiter. Ja, das ist halt einfach leider aktuell nicht überall möglich. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aber ja.
Du hattest gesagt, dass es ein Privileg ist. Und das ist, da habe ich auch gedacht gerade, das ist total traurig, dass es ein Privileg ist, wenn man an seiner Psyche arbeitet. Ich meine, überall wird gesagt, hier, tu dir was Gutes, ne? Gesunde Ernährung, Sport machen, dies, das, jenes. Aber diese Selbstverständlichkeiten, ja, warte mal, es geht auch darum, dass du für deinen Geist sorgst, für deine Psyche sorgst. Wir tun erst etwas, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wie viele sagen denn auch, ich würde mal vielleicht präventiv zu einer Therapie gehen. Also das ist ja wirklich auch erst die Mentalität, ne? Erst, wenn's richtig schlimm ist.
Genau. Ja, eben, ne? Also erst dann denkt man irgendwie so daran, dass es ja vielleicht auch sein könnte, dass es eben andere Gründe gibt. Und es ist nun mal einfach, also es ist ja, glaube ich, ja wissenschaftlich auch schon bewiesen, wie sehr Psyche und Körper einfach zusammen interagieren und wie das so ein Wechselspiel ist. Also ich meine, da gibt es ja Studien, das ist ja jetzt kein verweichlichtes Esoterikgelaber oder so, sondern da gibt's Hard Facts. Und da denke ich manchmal auch so, puh, also ich glaube, bei allen ist es aber noch nicht angekommen. So, das ist dann immer noch so, ja, ist das jetzt, also psychisch, ja, also.
Ja, dass dieses Kranksein auch nicht hinterfragt wird. Ja. Also ne, dieses, okay, ich bin jetzt körperlich krank und das mache ich jetzt irgendwie weg, aber sich mal zu hinterfragen, was will mir mein Körper vielleicht eigentlich damit sagen oder was habe ich dafür vielleicht getan, dass ich krank geworden bin? Also ne, auch Psychosomatik, das ist ja nun kein Begriff, der irgendwie Humbug ist, sondern da will sich ja, der verleiht sich ja sozusagen mein Inneres irgendwie Ausdruck und dass das nicht ernst genommen wird. Also so, ich glaube, wir sind auch ganz schlecht da drin oder wir bekommen das ja auch nicht gelernt, so dieses, ne, nimm dich mal selber wahr. Wie geht's denn dir eigentlich jetzt gerade? Also was fühlst denn du gerade? Das fällt schwer, sich wirklich mal zu fragen, wie geht's mir gerade?
Ja, weil man ja auch, also ich glaube, dass viele das auch einfach mit dem ganzen Lärm, den es so gibt in der Welt, man überdeckelt es halt die ganze Zeit so, ne? Also da Social Media, ganz, ganz großes Ding, um einfach mal sich stumm zu schalten, ne? Also dann scrollst du da durch den Feed und guckst lustige Videos an, dann geht's dir kurz dadurch besser, aber long-term-mäßig ist es halt überhaupt nicht gut und man hört einfach nicht so auf dieses Innere und lenkt sich die ganze Zeit irgendwie ab. Und ich meine, viele können ja auch nicht alleine sein oder mal irgendwie, ja, mal nichts tun, so mal an die Decke starren und ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Also ich glaube, da sollte man schon ein bisschen mehr auch vielleicht in den Schulen gelehrt bekommen, so dieses ganze Achtsamkeitsthema, dass man da mal so hört und mal das hinterfragt auch. Also das wäre schon wünschenswert, dass das irgendwie dann mal ankommt bei allen und
ja, absolut. Ja. Was ist etwas, was du in der Welt, im Leben, wie auch immer, was du schwer ertragen kannst?
Das ist jetzt so abgedroschen, aber so ungerechte Sachen. Boah, wenn ich irgendwie sehe, dass da jemand irgendwie, wenn jemand unverschuldet irgendwie, ja, niemand sollte schlecht behandelt werden, aber wenn jemand ohnmächtig ist und nicht handeln kann und jemand dann noch so drauf eindrischt oder so, das kann ich nur sehr, sehr schwer ertragen. Ja, oder auch halt so Sexismus-Themen. Boah, da kriege ich wirklich, also da werde ich richtig wütend. Oder auch Rassismus-Themen, wenn jemand aufgrund irgendwelcher Merkmale in irgendeinem System Nachteile hat. Und da merke ich richtig, wie es mir hier die Kehle zuschnürt, weil ich das einfach so scheiße und ungerecht finde. Oder auch finanzielle Ungleichheit. Und wenn andere einfach so viele mehr Ressourcen haben und dann ihr geiles Leben führen, aber nicht darauf achten, dass es anderen halt einfach viel beschissener geht. Und dieses Ungleichgewicht, das finde ich so wahnsinnig unerträglich. Und dann aber auch zu sehen, ich kann nichts daran ändern. Also okay, man kann im Kleinen was daran ändern. Also das mache ich auch. Ich achte da auch sehr drauf, da meinen Beitrag zu leisten, dass die Welt sich dahingehend verändert. Aber zu sehen, es liegt halt nicht in meiner Hand. Also ich kann in einem gewissen Rahmen was tun, dass sich Dinge ändern, aber ich bin in einer gewissen Weise auch machtlos. Und das finde ich unerträglich. Manchmal würde ich am liebsten so einen Schalter umlegen und dann soll das alles gleichberechtigt und ja, einfach fairer sein. Aber geht halt nicht. Und das muss man auch wieder akzeptieren. So.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. So dieses, man möchte manchmal so viel mehr. Und dann denke ich auch, okay, ich kann es jetzt eben nur in meiner kleinen Welt und kann gucken, was ich da irgendwie besser machen kann oder worauf ich, wie du schon gesagt hast, achtsamer zu sein. Aber ich verstehe, was du meinst, weil wenn wir alle irgendwie achtsamer wären, haben wir schon viel gewonnen. So, das ist das Traurige, wo man manchmal so denkt, wenn du jetzt nur auch ein bisschen achtsamer wärst oder auch das tun würdest, dann wäre das irgendwie eine bessere Welt. Ja. Was ist so, wenn du so eine Botschaft in der Welt verteilen könntest?
Seid lieb zueinander. Ganz naiv und blöd, aber bitte, seid lieb, seid nett zu euch, seid wohlwollend, seid einfach fair und hinterfragt euch und sagt aber auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass das nicht fair ist und macht den Mund auf und seid dahingehend dann stark, setzt euch ein.
Naja, und auch als du gesagt hast, so dieses seid lieb, ich habe auch so das Gefühl, das hat eigentlich jeder Mensch verdient.
Auf jeden Fall, ja.
Dieses, dass wir erstmal zugewandt sind und dass wir mal aufhören, uns zu beurteilen, sondern ich glaube ja im Grunde, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Und wenn es das Bedürfnis nach Nähe, Liebe, Geborgenheit ist und erstmal davon auszugehen, okay, das verbindet uns und nicht darauf zu gucken, was uns trennt. Ich denke auch, dass das was total Schönes wäre, wenn wir uns einfach mit viel mehr Liebe oder ja Zuneigung begegnen.
Ja, ja, oder Freundschaftlichkeit, einfach mal netter.
Was gibt es, was du gerade noch nicht so gut kannst?
Warte mal, was kann ich denn? Also manchmal merke ich nicht sofort, wenn mich irgendwas triggert so und das eigentlich was Altes ist. Und dann werde ich manchmal unfair. Also dann bin ich aber auch, denke ich, so im Nachhinein, das hätte nicht sein müssen so. Das sehe ich manchmal zu spät und aber denke ich so manchmal, ja, ist ja auch menschlich und ja, kann ich auch ein bisschen nachsichtiger mit mir sein und Hauptsache ich merke es irgendwann so. Ja, das halt und dann merke ich manchmal auch noch nicht so ganz, wann ich eigentlich erschöpft bin und wann ich eigentlich meine Pause brauche. Das kann ich noch nicht so gut. Das sind jetzt halt so Sachen, die sich so auf mich beziehen. Manchmal bin ich schon vorurteilsbehaftet, muss ich einfach sagen so. Manchmal glaube ich, wenn ich so Menschen sehe und höre, wie sie reden oder wie sie sich verhalten, dann springt bei mir ganz schnell irgendwie sowas an und dann habe ich gleich ein Urteil. Und dann denke ich aber auch im Nachhinein so, also da kann man ja auch mal ein bisschen offener sein, ein bisschen lieber zueinander, ne? Also ich krieg's halt auch nicht immer hin so.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es total ehrlich, was du gerade sagst. Und ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir mal ehrlich waren, dass bei uns diese Schubladen einfach aufgehen und dass sie da sind. Aber das ist ja schon was total Wertvolles, dass du merkst, okay, also das geht mir genauso. Und ich finde es aber, also das ist ja auch dieses wieder lieber auch zu sich zu sein. Ja. Ich merk's und ich überprüfe mich und vielleicht mit jedem Schritt wird es auch besser und vielleicht ist das auch ein Prozess.
Also ich meine, wir sind ständig so vielen Reizen ausgesetzt und eingestehen, dass man halt auch nicht perfekt sein kann, aber Hauptsache man merkt es dann irgendwann mal. Ne?
Naja, und auch wie du sagtest, ne, wir sind so vielen Reizen ausgesetzt. Das hattest du ja auch noch gesagt und das fand ich total wichtig.
Ja, genau, die Schubladen. Also ja, das ist ja, glaube ich, auch so wahrscheinlich wieder irgendwie so neuronal einfach mal so angelegt im Gehirn, dass man dann die Erfahrungen, die man bereits gemacht hat mit ähnlichen Verhaltensmustern anderer Menschen, die ordnet man dann eben ein, weil das eine wahnsinnige Energieeffizienz ist am Ende. Und das macht ja auch einen großen Teil unserer Intuition auch aus. Und ich muss sagen, dass meine Intuition mir sehr, sehr oft schon einfach auch geholfen hat, Dinge richtig einzuschätzen. Und wahrscheinlich hätten wir die Energie gar nicht, jedes Mal so unvoreingenommen an jede Person ranzugehen. So. Mhm. Aber Hauptsache, man merkt es dann und Hauptsache, man handelt dann nicht nach diesem Verhalten, also nach diesem Schubladendenken. Weil dann wird es halt ein bisschen problematisch und dann wird es auch unfair.
Wovon möchtest du dich im Leben lösen?
Ich möchte mich lösen von der Hoffnung, dass ich irgendwann mal ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Also, von unrealistischen Hoffnungen, glaube ich, möchte ich mich lösen und hin zu realistischen Einschätzungen.
Ich habe gerade gedacht, warum ist es vielleicht gut, dass du diese Hoffnung hast, diese unrealistische Hoffnung? Die hat ja vielleicht auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung oder die ist ja auch vielleicht für irgendwas Nütze.
Ja, das stimmt, dass man, also es hilft einem wahrscheinlich dabei zu sehen, was man eigentlich bräuchte. Also zu sehen, wie man sich Dinge wünscht und dass man sie ja dann vielleicht, wenn man eine eigene Familie hat, auch dann anders macht. Also eigentlich, ja, du hast recht, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Es wäre ja auch eigentlich blöd, wenn man das irgendwie, naja gut, man könnte es einvernehmlich verabschieden, ne? Also man könnte irgendwie sagen, das geht jetzt nicht so in der Vergangenheit, aber in der Zukunft kann ich es dann vielleicht so machen, wie ich es mir wünsche.
Ich habe gerade auch so gedacht, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Abschied. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn wir etwas verabschieden, dann verpassen wir den Zeitpunkt, wo sich vielleicht doch etwas verändert und wo wir den Weg wieder einschlagen können, wo wir sagen können, ah, warte mal, jetzt können wir es anders machen. Also diesen Zeitpunkt zu verpassen. Deswegen wünsche ich dir eigentlich, dass du die nicht verabschiedest, dass du diese unrealistische Hoffnung behältst, weil das ist ja auch, ich finde, Hoffnung gibt dir einen auch so Kraft. Ich finde es eigentlich was ganz Wertvolles, wenn man die Hoffnung nicht verliert.
Ja, ich denke nur gerade irgendwie so, weil das ja Dinge sind, die in der Vergangenheit waren. Ich glaube, ich will mich nur davor schützen, was hinterher zu rennen, was niemals existieren wird. So, also natürlich kann ich die Hoffnung behalten und auch was dafür tun, damit es vielleicht so ist. Aber ich glaube, es wäre nicht klug, wenn man dann immer wieder sich enttäuschen lässt. Weil ja, es gibt da bestimmte Faktoren, die liegen halt nicht in meiner Hand. Ich kann nicht sagen, wie meine Eltern sich verhalten sollen. So, ich glaube, vielleicht muss ich mich davon, würde ich mich gerne lösen, diese Hoffnung zu haben, dass sie sich anders verhalten. So, vielleicht ist es eher so.
Ja. Und trotzdem hast du ja vorhin gesagt, das fand ich so schön, als du gesagt hast, es zeigt mir vielleicht, was ich brauche oder was ich mir noch mehr in meinem Leben wünsche. Und zu gucken, du hast es schon vorhin gesagt, vielleicht sind es Freunde, Freundinnen. Also vielleicht einfach auf andere Menschen sozusagen da zurückzugreifen und sich das auch zu erlauben. Ich glaube, das ist gerade irgendwie auch so ein Stück weit ein Wandel. Oder so erlebe ich das im Umfeld, auch sagen zu dürfen, okay, dann löse ich mich jetzt von meiner Ursprungsfamilie, weil es mir einfach besser damit geht. Und das ist schwer und das ist auf gar keinen Fall ein leichter Weg. Und wer weiß, ob es auch für immer ist. Aber so dieses, okay, und dann gucke ich, also aktiv zu bestimmen, welche Menschen dürfen in meinem Leben sein und welche nehmen mir vielleicht die Kraft, die Energie und vielleicht dürfen die nicht in meinem Leben sein.
Ja, absolut. Also das habe ich auch, gerade weil ich so merke, also je älter man wird, desto schneller vergeht ja so die Zeit. Ich glaube, das Gefühl hat irgendwie jeder. Und Zeit ist einfach so was unfassbar Kostbares. Und ich habe einfach so gemerkt, dass manche Menschen in meinem Leben, wenn ich mich mit denen getroffen habe, dass es mir danach nicht besser ging, sondern eher, dass ich danach, also es waren dann so Energievampire. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, okay, nee, Moment mal. Also wenn ich eigentlich jetzt das Bedürfnis habe, hier weiter mit meinem Buch in der Sonne zu sitzen und nicht, dass diese Person sich jetzt dazusetzt und mit mir einen Kaffee trinkt, dann ist es an der Zeit zu sagen, ich verfolge diese Freundschaft halt eben nicht mehr weiter so und andere Menschen passen wahrscheinlich dann besser zu dieser Person als jetzt ich und das ist dann halt so, das auch zu akzeptieren, ist so wichtig.
Ja, und ich habe auch gerade gedacht, so dieses Nein zu anderen ist ja so ein Ja zu mir.
Ja.
Ist ja viel ehrlicher, aber ich glaube, das ist dieser Weg, den du auch gegangen bist, wenn man sich selber reflektiert und die Dinge hinterfragt und auch einfach achtsam mit sich ist und guckt, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, dass man irgendwann viel leichter diese Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und ich finde, dass sich das total gut anfühlt, wenn man so authentisch sein kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Ich finde es viel ehrlicher zu sagen, ich glaube, unser gemeinsamer Weg hat irgendwie hier ein Ende. Das Leben verändert sich auch. Mhm. Und ich finde es viel ehrlicher, das zum Ausdruck zu bringen, als irgendwie jemanden zu ignorieren, nicht zu antworten oder irgendwas anderes. Mhm. Also das ist ja auch irgendwie so dieses Seid lieb zueinander, gehört für mich irgendwie auch dazu, eben ehrlich zu sein.
Ja, das ist total fair dann auch, ne? Wobei ich sagen muss, bei den Freundschaften oder Bekanntschaften, wo das eben so war, war ich nicht so fair. Also da muss ich auch sagen, es ist einfach dann nicht cool. Ich war diejenige, die dann nicht mehr geantwortet hat auf Nachrichten und ja, das ist scheiße. Also da habe ich mich kacke verhalten, so. Das muss ich einfach sagen.
Also ich kenne das auch, dass ich rückblickend sage, oh fuck. Ja. Habe ich mich richtig, richtig dämlich verhalten. Ja. Und ich finde das total wertvoll, das zu sehen. Einerseits zu wissen auch, ich habe da Fehler gemacht und gleichzeitig aber auch zu wissen, ich wusste es in dem Moment nicht besser und ich konnte es in dem Moment nicht besser. Also da auch nachsichtig mit sich zu sein und zu sagen, ich lasse mir jetzt kein schlechtes Gewissen einreden, ich sehe das, ich würde es heute anders machen, aber zu der Zeit wusste ich es einfach nicht besser.
Das stimmt, das ist auch einfach so ein Nettsein zu sich, ne? Aber das Wichtige und Ausschlaggebende ist dann wirklich, kriegt man es dann hin, in der Zukunft das anders zu machen, weil es ist ja trotzdem sehr, sehr schwierig so. Also, aber da ist dann einfach, muss man dann ehrlich zu sich sein und auch sagen so, ja, das ist wahnsinnig unangenehm, aber wenn es das nächste Mal so eine Situation gibt, dann muss ich einfach den Mut haben, da offen und ehrlich zu sein so und dann nicht wieder den gleichen Fehler zu machen so, und dann wieder ein schlechtes Gewissen zu haben und so. Das braucht auch ordentlich Mut, glaube ich.
Ja, und auch wieder Zeit und auch da irgendwie sich ranzutasten, also auch so kleine Schritte. Und ich habe es auch gemerkt, es wird mit jedem Mal auch ein Stück einfacher. wie mit den, als du das mit den Gefühlen beschrieben hast, danach geht es mir besser. Mhm. Es ist erstmal eine ganz schöne Überwindung und es ist ganz schön hart. Und da spielt ja auch mit rein, man will ja niemanden verletzen. Mhm. Der Trugschluss ist ja dabei nur, ich verletze denjenigen ja trotzdem, genau. Auch wenn ich eben nicht sage, warum ich mich vielleicht ist nicht sogar melde.
Ja, weil das ja eigentlich, das ist ja viel schlimmer. Es ist grausam, so dieses Ghosting, dass man dann jemanden zurücklässt, der gar nicht weiß, was habe ich denn jetzt falsch gemacht.
Ich habe gerade gesehen, wir hatten das ja vorhin mit dem. Es ist okay. Mhm. Und ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, wie das manchmal so passt. Also ich habe ja ganz viele Fragen und ich wähle so intuitiv aus. Mhm. So, und ich verwende auch tatsächlich jetzt immer noch viel, viel weniger. Hier steht aber, vervollständige den Satz, es ist okay, wenn.
Es ist okay, wenn. Warte, so ganz allgemein gesprochen oder jetzt mal für eine bestimmte Situation? Also zum Beispiel,
Das darfst du entscheiden.
Es ist okay, wenn man mal müde ist oder wenn man mal sagt, ich kann heute nicht. Es ist okay, wenn du Nein sagst. Es ist okay, mhm, wenn du einen Fehler machst. Es ist okay, mhm, wenn du deine Meinung änderst. Es ist okay, wenn die Dinge anders laufen als geplant. Mhm. Also es ist so vieles okay.
Also voll schön zusammengefasst, ja, irgendwie. Ja, ja. Also die nächste Frage, die würde mich total interessieren. Wofür wirst du nie zu alt sein?
Oh, für dumme Witze. Ich werde niemals zu alt sein, um irgendwelche blöden Witze rauszuhauen.
Hast du einen? Ich liebe dumme Witze. Nee, also umso flacher, umso besser.
Ja, also jetzt nicht so spezielle Witze, sondern eher dumme Sprüche, situationsbedingt. Aber ich habe auch keinen, der jetzt irgendwie, also jetzt irgendwie so ein Fritz-Witz oder so, sondern halt einfach blöde, sinnlose, flachwitzige Kommentare zu bestimmten Situationen.
Ja, okay, das kenne ich.
Das wird niemals sein, dass ich dazu zu alt bin.
Ja, dafür bin ich auch immer sehr zu haben. Also selbst bei den Flachwitzen, ich kenne auch nie einen, aber meist haue ich mich dann doch wie so ein kleines Kind weg.
Und ja.
Weil wir gerade, ja, so ein bisschen, wofür wirst du nie zu alt sein? Und irgendwie verbinde ich damit auch so Zeit. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Zeitalter würdest du reisen?
Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, eigentlich leben wir gerade in der besten Zeit, die möglich ist. Gut, ich würde gerne mal kurz in die Zukunft gucken wollen. Also wieso der medizinische Fortschritt ist und ob die Welt dann überhaupt noch existiert. Das würde ich mir schon gerne mal angucken. Aber ich bin schon froh, dass ich jetzt lebe. Absolut. Ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ich bisher habe ich noch keinen Krieg vor Ort zumindest erlebt. Und ich finde, das ist einfach mal alleine das ist schon ein Wahnsinnsprivileg, dass wir das irgendwie so hatten. Und deswegen finde ich es manchmal auch so beängstigend, wenn man jetzt so auf Russland blickt und diese atomare Kraft oder atomare Bomben und so weiter. Da habe ich jetzt so vor ein paar Tagen habe ich schon so gedacht, um Gottes Willen, so warum, also die Leute vor den Weltkriegen, die haben auch nicht gedacht, dass sowas passiert. Also da muss ich immer wieder mich zurückhalten, dass ich nicht irgendwelche Horrorfantasien habe, weil es ist nun mal alles nicht gegeben. So, wir müssen was für Frieden tun, wir müssen uns einsetzen und es kann sich halt auch ändern. So, es gibt noch genauso so menschliche Idioten wie vor 100 Jahren auf dieser Welt und ähnliche Dynamiken und wir sind nicht per se geschützt vor irgendwelchen Sachen, die da passieren könnten oder auch Pandemien. Wer hätte denn vor Corona gedacht, was da auch so abgehen kann in der Welt, so hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber klar, ist natürlich alles möglich. Es ist alles möglich so. Ja. Und dem immer wieder bewusst zu sein, ist einfach super wichtig. Also dann auch dankbar zu sein.
Was hilft dir in der aktuellen Zeit, damit zurechtzukommen, dir nicht dich diesen Horrorfantasien hinzugeben?
Dieser Hund. Dieser Hund hat mich super abgelenkt, weil es wieder so um so ganz basale Dinge ging, so dass der halt nicht in die Wohnung pinkelt und man rausgeht mit dem und ihn gut versorgt und sowas. Das hat mich sehr, sehr gut abgelenkt. Aber ja, und ansonsten glaube ich, wäre so Meditation und dieses ganze klassische Zeug, das hilft mir halt und achtsam sein und zu merken, okay, wenn mich das jetzt zu sehr mitnimmt, wenn ich jetzt zu viele Nachrichten gesehen habe, dann muss ich jetzt auch mal eine Pause machen, dann muss ich mich jetzt mal ganz kurz abkapseln. Das heißt nicht, dass ich das alles ignoriere, was in der Welt abgeht, aber wenn man dann merkt, man ist ohnmächtig, man kann nichts tun, dann muss man da irgendwie auch sich selbst schützen, so, weil sonst funktioniert
daran habe ich auch
mehr
gedacht. Mhm. Ja, genau, sich selber schützen zu dürfen.
Ja, ja, ja.
Wir kommen jetzt zu der Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat. Ja. Das ist die Frage, wenn du ein Monat wärst, welcher Monat wärst du?
Der März.
Der März?
Ja, ich habe auch im März Geburtstag und denke mir immer wieder, es ist genau der richtige Monat, weil das so diese Aufbruchsstimmung ist, dieses Loslegen, dieses langsam Aufstehen aus dem Wintergefühl und so diese wiederkehrende Fröhlichkeit. Aber gut, manchmal bin ich auch im November, also oder im Februar. Das ist immer mal so unter.
Aber wenn du es dir aussuchen dürftest, dann wärst du der März. Ja. Jetzt darfst du die Frage stellen, die ich dann an meinen nächsten Gast stellen darf.
Hui, also ich finde ja die Frage mit dem Monat, die ist schon sehr, sehr cool. Ich wünschte, die hätte ich gehabt, die Idee. Wie versuchst du dir jeden Tag etwas Gutes zu tun?
Ja, da schließt sich auch irgendwie schön der Kreis zu den Themen, die du heute bewegt hast und die du auch geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür, dass du so offen und ja, so ehrlich warst. Jetzt schließen wir auch das Gespräch ab, nämlich mit der Frage, mit der wir auch begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin sehr vielschichtig, habe ich wieder mal gemerkt. Ich glaube, ich habe sogar auch gesagt, dass ich emotional bin. Ich habe es mal wieder bestätigt gefühlt. Ich bin optimistisch. Ich will das Gute in anderen Menschen sehen. Oder ich sehe das Gute in anderen Menschen meistens.